Manuel Weber aus Reichshof bringt für einen gemeinnützigen Verein schon seit einiger Zeit immer wieder Hilfsgüter in die Ukraine. Der Transport vor einem Monat war ein ganz besonderer, denn Manuel ist selbst in umkämpfte Gebiete gefahren, hat da Hilfsgüter übergeben und er hat ein Videotagebuch über seine Reise jetzt veröffentlicht. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen und ihn als erstes gefragt, mit welchen Erwartungen er aus dem Oberbergischen in die Ukraine aufgebrochen ist.
Also so ganz genaue Erwartungen hatte ich nicht. Ich wusste natürlich, wie es so den Menschen im Donbass geht und meine Erwartung war so ein bisschen, da einfach eine Hilfe zu sein, vielleicht eine Motivation, weil ich natürlich jetzt auch von außen komme und nicht so belastet bin wie diejenigen, die ständig da vor Ort sind. Habe ich einfach gedacht, ja, fahre ich da mit ein bisschen freierem Herz, freierer Seele hin und kann den Menschen vielleicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise eine Hilfe sein. Nicht nur eine praktische Hilfe, indem ich damit helfe, Spenden zu verteilen, sondern auch vor allem auch irgendwie eine moralische, eine seelische Stütze. Das war mir so ein Anliegen.
Was hatten Sie dabei? Welche Spenden haben Sie da übergeben?
Wir hatten jetzt oben in den Frontline-Gebieten hatten wir wirklich hauptsächlich Lebensmittel dabei, weil das ist so das Wichtigste. Hatten ein bisschen Campinggas dabei, auch Generatoren, die wir dann aber gezielt an Personen übergeben haben, die wir vorher schon wussten, die bekommen jetzt einen Generator von uns. Aber ansonsten hauptsächlich Lebensmittel.
Was ist denn Ihr persönlicher Hintergrund, in der Ukraine zu helfen? Wie sind da die Kontakte auch zustande gekommen?
Ich komme hier aus einer Freikirche und habe da auch Kontakt zu Christen aus der Ukraine, die selber auch da in eine Freikirche gehen. Und so kam der Kontakt zustande. Und da ich mich auch schon seit einem Jahr wirklich intensiv mit diesen Menschen beschäftige, mit der Situation in der Ukraine, ist mir dieses Anliegen dann irgendwie so mit der Zeit gewachsen.
Sie sind Anfang Juni in Wiel gestartet. Welche Route gab es dann in der Ukraine? Wie waren da die ersten Stationen?
Wir sind gestartet in Lviv und sind dann nach Saporischschja. Da war also die erste Station, wo wir dann auch übernachtet haben. Und das war dann auch so das erste Mal, dass man so die Folgen des Kriegs wirklich so vor Ort dann sehen konnte. Ne? Da gab es ein Verdunklungsgebot. Das heißt, man fährt in eine Großstadt rein, die komplett dunkel ist, wo keiner draußen ist, weil ab 10 Uhr ist eine Ausgangssperre. Also wir sind so gegen 2 Uhr in die Stadt nachts reingefahren. Das ist wie ein Horrorfilm, man fährt in eine Stadt rein, die menschenleer ist, wo es keine Lichter gibt und dann genau zu dem Moment ging dann auch noch der Luftalarm los, dann schrillt eine Sirene durch die Stadt, also da fühlte man sich wie mitten in einem Film. Da haben wir dann übernachtet, am nächsten Tag war die Stadt schon wieder freundlicher, weil die Menschen dann alle wieder draußen waren und im Hellen sieht es dann natürlich auch freundlicher aus und von da aus sind wir dann nach Orykiv gefahren, das ist eine umkämpfte, ja, Stadt nicht, aber größerer Ort, 20.000 Menschen haben da mal gelebt. Da haben wir dann das erste Mal auch Soldaten getroffen, eine Sanitätseinheit. Die haben dann einen Krankenwagen bekommen von mir. Von da aus ging die Route dann weiter nach Avdiivka, nach Kramatorsk. Da saß ich mittags in einem Restaurant. Da ist ja jetzt diese Woche eine Rakete eingeschlagen. Ich saß in einem anderen Restaurant, aber das ist dann wird das Ganze nochmal so ein bisschen näher und realer, als wenn man einfach irgendeine Meldung hört von einer Stadt, die man nicht so wirklich kennt. Und jetzt weiß man, da saß ich vor 2 Wochen mittags in einem Restaurant. Das ist schon ja, was anderes. Ne? Dann war ich in Sloviansk, Izium, Liman, also alles Städte, wenn man die googelt, die umkämpft waren oder noch tatsächlich umkämpft sind.
Ja, Sie haben von Kramatorsk erzählt, wo eine Rakete ein Restaurant, eine Pizzeria getroffen hat. Auch Kinder sind da getötet worden. Wie haben Sie denn das da kurz vorher erlebt? War man da wachsam? Fühlten die Menschen sich konkret bedroht auch?
Also die Stadt an sich war eigentlich relativ friedlich. Also Menschen waren draußen, also viele sind natürlich weg. Es sind hauptsächlich in den Gebieten ältere Menschen, weil die Jüngeren fast alle geflohen sind. Aber viele Soldaten saßen draußen. Wir waren jetzt zu der Mittagszeit da. Die saßen draußen in Cafés, waren was am Trinken. Das Restaurant, wo wir waren, war gegenüber von einem Park. Da sah man leere Schützengräben, also ehemalige Stellungen, die jetzt nicht besetzt waren, weil die Stadt jetzt einfach ein paar Kilometer von der Front entfernt ist. Und man fühlte sich überhaupt nicht irgendwie bedroht oder irgendwas, sondern da die Menschen versuchen, ihr normales Leben zu leben. Und wenn dann unverhofft so eine Rakete einschlägt, dann ist man einfach da völlig unvorbereitet. Ne?
Konnten Sie als Helfer problemlos so in die Nähe der Front reisen oder wie laufen da die Kontrollen ab?
Also das sind überall Checkpoints. Also wenn man jetzt mal auf die Idee kommt, sagt, ich fahre da jetzt mal hin, guck mir das mal an, hat man keine Chance, da kommt man nicht durch, weil wirklich überall Checkpoints sind, überall ist Militärpolizei oder Soldaten, Polizisten, die einen dann anhalten. Und ich wurde auch immer etwas gründlicher, ja, nicht durchsucht, aber mein Passwort dann kontrolliert. Da wurden Fotos von mir und meinem Pass gemacht, weil ich natürlich als Deutscher da oben dann auch aufgefallen bin. Aber dadurch, dass ich mit den Frontline-Volunteers unterwegs war, die regelmäßig da sind und die da auch so ein Schreiben haben, dass sie da hinfahren dürfen, die haben dann erklärt, warum ich da bin, dass ich Autos mitbringe, also für Sanitäter. Und dann war das auch nie ein Problem. Also dann danach wollten die dann auch irgendwie kurz mit mir quatschen oder Fotos mit mir machen, haben sich bedankt bei mir. Das war dann gar kein Problem.
Ja, Sie haben auch die Stadt Awdijiwka erwähnt, die Sie in dem Video auch zeigen. Awdijiwka, das ist ja eine Stadt in der Nähe von Donetsk, die ist von den Russen komplett zerstört worden. Wie haben Sie diese Stadt jetzt erlebt?
Also ich wusste vorher schon, dass ich nach Awdijiwka fahre. Und das war wirklich das so, was für mich, ja, so was mir so die meisten Gedanken im Vorfeld gemacht hat, weil man sieht halt wirklich auf der Karte, dass die Stadt komplett quasi umzingelt ist, von russischen Einheiten. Das ist wie ein Hufeisen, wo man reinfährt. Und alleine die Fahrt da rein ist schon krass, weil man muss wirklich mit Highspeed reinfahren, so schnell es geht, weil man durch Fernglas und durch Drohnen halt beobachtet wird. Und man muss so schnell fahren, dass nicht die Möglichkeit besteht, dass man beschossen wird. Und man dann fährt dann quasi Slalom um Bombenkrater, um verbrannte Autos. Dann muss man Panzer überholen oder LKWs, die hinten irgendwie ein Geschütz drauf haben. Und dann muss man nochmal schneller fahren, weil die natürlich geortet werden und unter Umständen beschossen. Also das ist schon, da fährt man wirklich mit einem hohen Adrenalinpegel rein. Und dann kommt man in eine völlig zerstörte Stadt, kommt mit seinen Bussen da rein, macht den Kofferraum auf, wo die Lebensmittel drin sind. Und dann kommen auf einmal aus diesen ganzen zerstörten Gebäuden überall alte Leute raus und scharen sich um den Bus. Und das ist echt erschreckend zu sehen, wie viele Menschen tatsächlich in einer komplett zerstörten Stadt leben, die seit einem Jahr ohne Strom ist, ohne Wasser, ohne Gas, ohne Müllabfuhr, ohne jegliche Infrastruktur, ohne Versorgung. Leben noch etwa 1800 Menschen. Und das ist echt erschreckend zu sehen, unter welchen Umständen die da leben.
Ja, vor dem Krieg haben da noch über 30.000 Menschen gelebt in Awdijiwka. Die, die jetzt noch da sind, das sind nicht nur Menschen, die nicht weg können, sondern Sie beschreiben das ja auch in dem Video. Das sind viele, die tatsächlich dann auch auf die Russen warten, auf die, ja, in Anführungszeichen, Befreiung.
Genau, also die wenigsten sind da, weil sie da sein müssen, sondern der Großteil ist da, weil sie da sein wollen. Und das ist einfach für die Menschen, glaube ich, sehr schwierig, wenn man sich als ethnischer Russe fühlt und man hört dann die Propaganda und da fallen den ganzen Tag Bomben und Raketen in die Stadt. Dann will man irgendwann der Propaganda glauben und weil es, glaube ich, einfach zu schwer ist zu verstehen, dass man von den eigenen Leuten beschossen wird. Und dann glaubt man lieber eine Lüge und bleibt da und wartet darauf, befreit zu werden, als dass man der Realität ins Auge sieht und sich eingesteht, dass die eigenen Leute einbeschießen. Und die Leute sind durch das ständige Bombardement, also man hört wirklich pro Minute 3, 4 Bomben runtergehen, der Boden bebt ständig, alles ist kaputt, die Menschen sind alle psychisch krank, da ist kaum noch jemand, der irgendwie normal ist. Die meisten rennen rum wie Zombies, die sind einfach völlig zermürbt durch dieses ständige Bombardement, durch das Leben da in dem Dreck. Und man hat keine Aufgabe, man hat ja keinen Job mehr, man vegetiert vor sich hin in der Hoffnung, dass sich irgendwas ändert, aber Tag für Tag fallen die Bomben. Also die Menschen sind echt ziemlich arm dran.
Wie sind Sie als Deutscher da von diesen Menschen empfangen worden in Awdijiwka?
Ja, wir sind da nicht ganz alleine rumgelaufen, sondern immer mit einer Spezialeinheit, die noch vor Ort ist. Die haben uns dann begleitet. Und sagen wir mal, die ganzen Ukrainer, egal ob jetzt Polizist, Militär, Helfer, wurden mit ziemlich Ablehnung empfangen. Die Tüten mit Spenden wurden gerne entgegengenommen. Aber es kann auch sein, dass man denen vor die Füße gespuckt hat, sie beleidigt hat. Wenn ich dann aber kam, ich hatte eine Deutschlandflagge auf dem Arm. Zu mir waren alle total freundlich, die nahmen mich in den Arm, die bedankten sich und fingen an, sich mit mir zu unterhalten. Mir gegenüber eine große Sympathie, dass jemand aus Deutschland kommt in diese Stadt. Aber die Ukrainer, die da regelmäßig zum Helfen sind, wurden mit großer Verachtung da gestraft. Das war ja interessant, so zu sehen, was Propaganda mit den Menschen da machten.
Hatten Sie da nicht auch ständig Angst, so nah an der Front, wo man auch von diesem Ausmaß an Zerstörung umgeben ist?
Also man fühlt sich nicht bedroht. Man ist da, so man hat ja seine Aufgaben, man ist da mittendrin und man hat jetzt nicht das Gefühl, man schwebt da in Lebensgefahr. Es gab zwei Situationen, die schon krass waren. Einmal nach Awdijiwka rein lief mir ein Hund vors Auto und ich bin dann vom Gas gegangen und wollte ausweichen und dann schrie mich der ukrainische Beifahrer an, gib Gas, überfahr den Hund, sonst sind wir tot. Der ist dann zum Glück auf Seite gesprungen, ich musste nicht überfahren, aber da hatte ich wirklich Angst, dass mir nochmal ein Hund vors Auto läuft und ich nicht bremsen darf und nicht ausweichen darf. Also das war so der einzige Moment, wo ich wirklich, ja, Angst hatte, ne? Also nicht um mich, sondern Angst um einen Hund, der mir vors Auto läuft. Und die zweite Situation war an einem Checkpoint. Da war ein See, es war total schön. Man hörte Vögel zwitschern und die Sonne ging langsam unter und spiegelte sich im Wasser. Und dann schlugen ein paar Kilometer entfernt, etwa 2 Kilometer von uns, 6 Raketen ein, von so einem Mehrfachraketenwerfer. Und dann sah man diese riesen Drecksäule aufspritzen und Qualm aufsteigen und der ganze Boden bebte und es war total laut. Also das war schon krass, so wenn so nah neben einem so unvorbereitet auf einmal Raketen runtergehen und man ist jetzt nicht wie in Avdiivka, wo man weiß, das ist ja ein Ort, wo gerade Gefahr besteht, sondern wir waren irgendwo weiter im Landesinneren in einem Dorf an einem schönen See und dann schlagen auf einmal die Raketen ein. Das war schon ein krasser Moment.
Aber Sie waren ja jetzt nicht zum ersten Mal in der Ukraine.
Nee, ich war jetzt zum 7. Mal in der Ukraine, aber immer im Westen. Das war jetzt das erste Mal, dass ich wirklich da im Kriegsgebiet war.
Sie haben jetzt nach der Reise ein Video veröffentlicht, so eine Art Videotagebuch, einen Reisebericht, gut eine Stunde lang. Man sieht da keine Toten, keine Kämpfe, aber der Film, muss ich sagen, ist auch mir persönlich sehr nahe gegangen. Was haben Sie bis jetzt für Reaktionen bekommen auf diesen Film?
Immer die gleichen. Die Leute sind sehr bewegt. Antworten mir, dass sie Tränen in den Augen hatten, als sie es gesehen haben. Und das war halt nochmal so ein anderer Blick dahinter. Man verfolgt das zwar seit einem Jahr in den Nachrichten, aber das sind ja dann eher so nüchterne Meldungen wie jetzt in Kramatorsk. Eine Rakete ist im Restaurant eingeschlagen, es gibt 8 Tote. So, das ist so eine Meldung, so, ne? Ja, die bewegt mich selber ja kaum noch, weil man das so gewöhnt ist. Aber wenn man dann vor Ort das Schicksal der Menschen wirklich sieht und ich hatte ja die Möglichkeit, da auch viele Videos zu drehen, mit Menschen zu reden und Bilder zu zeigen, die so ein bisschen über die normale Berichterstattung hinausgehen. Und das bewegt die Menschen nach wie vor sehr. Also da habe ich sehr viel Rückmeldung bekommen, dass die Menschen sehr bewegt sind und sehr emotional angesprochen durch die Videos. Und das ist auch das, was ich mir erhofft habe. Einfach nochmal so ein bisschen die Menschen wachzurütteln und zu sagen, es ist immer noch Krieg, es ist immer noch real für diese Menschen. Ne? Und auch wenn wir uns langsam dran gewöhnen, für die bleibt diese Realität so, wie sie ist.
Sie selbst sind verheiratet, haben 4 Kinder. Wie hat Ihre Familie denn auf die Reise reagiert?
Sie haben mich gehen lassen, ohne genau zu wissen, wo ich jetzt hingehe. Also so die ganzen Details habe ich natürlich vorher nicht verraten. Im Nachhinein habe ich es dann natürlich erzählt und auch Bilder gezeigt. Und auch wenn sie nicht so ganz begeistert waren, wo ich da war, haben sie aber gesehen, was ich bewirkt habe und dass ich da wirklich auch den Menschen eine Stütze sein konnte. Und auch wenn sie jetzt nicht so ganz begeistert sind, würden sie mich wohl auch nochmal ziehen lassen. Und auch wenn ich in mich reinhöre, habe ich schon den Wunsch, nochmal zu fahren.
Ja, Sie wollen nochmal hin. Merken Sie denn Nachwirkungen? Merken Sie psychische Folgen bei sich selbst? Belasten Sie die Bilder, die Sie da gesehen haben?
Wenig. Also ich fühlte mich jetzt nicht danach total belastet oder emotional irgendwie angeschlagen. Was ich merke und was auch die Fragen der Ukrainer waren, mit denen ich nachher gesprochen habe, die fragten, wie sind deine Träume? Und das ist tatsächlich so, also die eine Woche lang habe ich jede Nacht von der Ukraine geträumt. Jede Nacht war ich im Schlaf irgendwie in zerbombten Städten oder habe Raketen runtergehen sehen. Das war schon so im Schlaf. Und so 3 Tage, nachdem ich wieder hier war, war ich mit meinen Kindern auf dem Spielplatz und dann musste eins pinkeln und wir sind dann so durchs hohe Gras zum Waldrand gegangen. Und dann ging ich ganz vorsichtig und guckte immer vor mich und dann dachte ich, ach, du bist ja hier in Eckenhagen, hier liegen keine Minen. Und man hörte dann irgendwie so einen lauten Knall von der Baustelle und dann guckt man direkt hoch. Also das war so, die ersten 2 Tage musste man sich wieder dran gewöhnen und sagen, okay, ich bin jetzt hier in einem Land, jetzt muss ich nicht mehr aufpassen, jetzt muss ich nicht nach oben gucken, jetzt muss ich nicht vor mich gucken. Das war schon, ja, man musste sich erst wieder dran gewöhnen, in Deutschland zu sein.
Und trotzdem haben Sie gesagt, überlegen Sie nochmal hinzufahren in die Ukraine. Sind konkret weitere Transporte geplant?
Also wir werden sicherlich weitermachen, nur jetzt in den Sommerferien haben wir gesagt, macht es keinen Sinn, weil viele sind im Urlaub und wir sind natürlich auch immer auf größere Spenden angewiesen, zum Beispiel eine Schule, die einen Spendenlauf macht oder eine Schule, die sammelt und da momentan einfach alles zu ist, haben wir gesagt, das wird dann erst im Herbst wieder passieren, weil dann die Leute wieder da sind und vorher macht es wenig Sinn.
Soweit das Gespräch mit Manuel Weber aus Reichshof über seine Erlebnisse und Eindrücke in der Ukraine bei diesem Hilfstransport, der Anfang Juni von Wiel aus gestartet ist. Das Gespräch haben wir am 30. Juni geführt.